Laufradio.de, ein Podcast für Läufer. Folge 7: Ultralaufen mit Yogi. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Läuferinnen und Läufer, zu dieser neuen Folge von Laufradio.de. Heute unterhalte ich mich mit Jörg Schranz, der vielen von euch auch als Yogi bekannt sein wird, über das Ultralaufen. Bevor wir aber in das Interview einsteigen, möchte ich noch eine kurze Vorbemerkung machen. Jörg hat eine Menge spannender Dinge zu erzählen und deshalb ist unser Interview mit gut 70 Minuten Länge wieder recht ausführlich geworden. Ich hatte dann über das Internet zu einer kurzen Abstimmung aufgerufen, ob die Hörer so ganz grundsätzlich lieber eine Folge, etwa 70 Minuten Laufzeit, hören möchten oder lieber zwei Teile, jeweils 35 Minuten. Und von den 89 Abstimmenden haben sich 78, also die überwältigende Mehrheit, für die eine lange Folge ausgesprochen. Das Interview mit Jörg wird also jetzt ungekürzt und ungeschnitten zu hören sein. Die gesamte Folge dauert damit etwa eine Stunde und 15 Minuten. Dass sich 89 Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Abstimmung beteiligt haben, fällt mir persönlich ein wenig schwer zu glauben, weil es doch kurzfristig anberaumt war. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Wir freuen uns natürlich jederzeit über jede Form von Feedback. Wenn euch also Folgen zu lang sind, zu kurz sind, wenn ihr Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik oder auch Lob loswerden sollt, am Ende der Folge erfahrt ihr jeweils, wie ihr uns erreichen könnt. Jetzt steigen wir aber ein und ich sage, hallo Jörg.
Ja, hallo Lars.
Jörg, haben wir gerade in einer kurzen Vorbesprechung gesagt, mit deiner Geschichte anfangen, also stell dich einfach mal ganz kurz vor oder auch länger.
Ja, ganz kurz oder auch länger. Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Jörg Schranz oder die meisten kennen mich auch mit dem Spitznamen Yogi in den Läuferbereichen. Ich laufe jetzt seit November 2003, habe jetzt schon ein paar Marathons und Ultras hinter mir und auch ein bisschen Triathlon gemacht. Ja, was kann man noch dazu erzählen?
Wir haben eben schon über den Extremsportler gesprochen, über den langen und aus meiner Sicht extremen Weg, den du zurückgelegt hast vom übergewichtigen Bluthochdruckpatienten zu jemand, der im letzten Jahr ein Triple Ironman gefinisht hat, auf den wir gleich bestimmt noch eingehen werden. Vielleicht magst du uns den Weg so ein bisschen beschreiben.
Ja, angefangen hat die Geschichte eigentlich so im Jahre, wenn ich jetzt richtig überlege, 1999. Da hatte ich noch so knappe 100 Kilo, hatte so den Gedanken, ich gehe mal ins Fitnessstudio und tue mal ein bisschen was für meinen Körper, weil 99 Kilo fand ich damals eigentlich zu viel. War ein gutes Fitnessstudio, die haben einen Fitnesscheck gemacht und bei dem Fitnesscheck ist dann festgestellt worden, ich habe Bluthochdruck, durfte ich natürlich erstmal nicht trainieren, durfte dann direkt zum Arzt. Der war natürlich nicht so clever und hat gesagt, hey, prima, super Gedanke, Fitnessstudio finde ich gut, jetzt noch eine vernünftige Ernährung dabei, dann kommt das alles wieder in die richtigen Bahnen, sondern der ist hingegangen und hat mir direkt Beta-Blocker verschrieben. Und somit ging die Geschichte nicht ins Positive, sondern erstmal ins Negative. Ich wurde eigentlich immer träger, ich habe also gemerkt, dass diese Tabletten mich verändern und ich wurde eigentlich im Laufe der Zeit noch schwerer, bis ich dann schon bei rund 120 Kilo angekommen bin. Was mich aber die ganze Zeit eigentlich immer sehr gestört hat, als logischer Mensch, ich bin ja Programmierer, war der Punkt, dass mir der Arzt gesagt hat, ja, so 70-80% kennen wir die Ursachen nicht, aber nehmen Sie mal die Tabletten. Und das hat mich gestört. Deswegen habe ich im Internet eigentlich immer weitergesucht und habe dann irgendwann mal einen Arzt gefunden, der ein Buch geschrieben hat, der gesagt hat, mit einer vernünftigen Ernährung, mit einer Ernährungsumstellung kriegt man Bluthochdruck auch ohne Tabletten in den Griff. Ja, und das habe ich dann mir 2002 gekauft, das Büchlein, und habe es mir durchgelesen und habe meine Ernährung umgestellt.
Darf ich kurz reinhaken? Magst du uns den Titel verraten?
Ja, sicher. Bluthochdruck lebensbedrohlich, aber heilbar, von einem Dr. Schnitzer.
Dann denke ich, packen wir das einfach mal in die Shownotes. Wenn es dir geholfen hat, hilft es vielleicht auch anderen.
Ja, schaden kann es nicht. Also es gibt da, der gute Mann macht auf seiner Webseite auch eine Studie mit ganz, ganz vielen Leuten, wo er Feedback abgefragt hat und die Leute gefragt hat, und wie hat sich das bei euch verändert, der Bluthochdruck und so weiter? Hat der Arzt mitgespielt? Hat der Arzt das unterstützt? Es ist recht interessant. Es gibt ganz viele Menschen, die dann wirklich ihre Ernährung umgestellt haben und dann festgestellt haben, ohne Tabletten geht es viel besser und man hat eine wesentlich höhere Lebensqualität.
Dann werden wir das auf jeden Fall verlinken. Das ist schon mal eine gute Idee. Ich hatte dich aber unterbrochen. Du warst gerade beim Kauf des Buchs angelangt.
Ja, ich war beim Kauf des Buchs, also Buch gekauft, Buch gelesen, Ernährung umgestellt und dann innerhalb von 14 Tagen ging dann tatsächlich mein Blutdruck relativ schnell runter. Ich konnte meine Tabletten absetzen und merkte dann, der alte Elan ist wieder da und fing dann im Februar so ungefähr an, wieder dann mit ein bisschen Fahrradfahren, so klein wenig, weil es machte wieder Spaß. So die ersten Strecken waren dann nur so 40 Kilometer Radfahren, die ich dann schon, wo ich eigentlich richtig stolz war, 40 Kilometer am Stück Fahrrad zu fahren, wo ich jetzt eigentlich drüber lachen würde.
Naja, ist so eine ganze Menge.
Und im Laufe des Jahres wurde es eigentlich immer mehr. Ja, und Ende des Jahres haben wir dann gedacht, Mensch, jetzt hast du im Sommer über so viel Fahrrad gefahren, so eine gute Kondition und fühlst dich so wohl. Jetzt kannst du über den Winter nicht hingehen und alles wieder schludern lassen, sondern gehst ins Fitnessstudio. Und habe mich wieder im Fitnessstudio angemeldet und bin dadurch Zufall dann zum Laufband gekommen. Weil mein Nachbar mir gesagt hat, oh, geh doch mal auf Laufband. Ich so, nee, Laufen, das ist nicht meine Disziplin. Ja. In der ersten Woche war es jeden Tag 10 Kilometer, die ich gelaufen bin. In der zweiten Woche bin ich dann schon 15 Kilometer am Laufband gelaufen. In der dritten Woche einen Halbmarathon. Und habe mir dann irgendwann gedacht, draußen müsste eigentlich schöner sein. Und nach 2 Monaten bin ich dann draußen das erste Mal 30 Kilometer alleine gelaufen. Und dann kam dann der Gedanke, ja, ich könnte eigentlich auch mal einen Marathon laufen. Tja, und so bin ich dann im Juni 2004 den ersten Marathon gelaufen.
Das heißt, du bist von praktisch null auf in der dritten Woche Halbmarathon auf dem Laufband gelaufen.
Ja. Ist verrückt, aber ist leider so gewesen.
Naja, leider, aber es ist ja schon beeindruckend. Im Grunde, würdest du das einem Anfänger raten, das genauso zu machen?
Im Prinzip eigentlich nicht. Jetzt muss man dazu sagen, ich hatte in der Zeit durch das Fahrradfahren, ich bin dann stellenweise auch im August, glaube ich, rund 1000 Kilometer Rad gefahren. Das heißt, eine gewisse Grundlagenausdauer vom Kreislauf her war schon da. Nur ich habe eben gemerkt, Radfahren und Laufen sind zwei verschiedene Disziplinen, sind ganz unterschiedliche Muskeln. Ich habe am Anfang erstmal an meiner Muskulatur gezweifelt und auch an der Ausdauer. Aber habe dann irgendwie gemerkt, das macht mir Spaß. Einen Anfänger empfehlen? Nee, man kann auch ruhig ein bisschen ruhiger anfangen. Also von meinem Laufanfang bis zum ersten Marathon waren auch, glaube ich, nur 7 Monate. Muss man eigentlich auch nicht empfehlen, muss man auch nicht machen.
Aber du hast einfach Spaß an der Sache gehabt und hast dann einfach richtig Gas gegeben.
Ich habe Spaß an der Sache gehabt und habe es einfach gemacht, ja.
Ja. So, dann bist du deinen ersten Marathon gelaufen, 7 Monate nach deinem ersten Lauf überhaupt. Wie ging es dann weiter? Ich meine, Marathon, da träumen viele von. Du bist ja sehr viel weiter gegangen in den letzten Jahren.
Ja, bevor ich meinen ersten Marathon gelaufen habe, hatte ich mir eigentlich schon angeguckt, was ich danach laufe an Marathon. Das heißt, ich hatte eigentlich schon im Hinterkopf 2 Monate später den nächsten Marathon und 2 Monate danach wieder den nächsten und eigentlich schon den ersten 50 Kilometer Lauf. Die standen also eigentlich schon alle in meiner Planungsliste drin. Und habe ich auch direkt im ersten Jahr umgesetzt. Ich bin also im ersten Jahr 3 Marathons gelaufen und die 50 Kilometer in Bottrop direkt. Und es hat Spaß gemacht.
Ja, das ist jetzt für viele Leute, glaube ich, einfach nicht nachvollziehbar. Und das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum du so einer meiner Wunschgesprächspartner bist. Wie kommt man auf diese Idee? Bist du so ein Typ, der immer weiter will oder immer länger ja eigentlich in dem Fall? Bist du in deinem ganzen Leben so, ohne jetzt zu indiskret werden zu wollen?
Ich bin, glaube ich, in meinem ganzen Leben so, ja, das kann man sagen. Also, als ich angefangen zu laufen, hat meine Verwandtschaft gesagt, ach, wenn er was macht, muss er immer extrem machen. Das ist eigentlich doch so typisch. Also ganz oder gar nicht, aber nur so halb mache ich meistens nie. Und sag mal, solange man so selber feststellt, da sind die Grenzen, sind noch nicht erreicht, da geht noch was, ich habe mich nicht gequält, da kann man noch ein Schüppchen drauflegen, dann macht man eigentlich weiter. Und wenn es Spaß macht und man ganz viele nette Leute dabei kennenlernt, dann sowieso. Wieso auch nicht?
Nein, es steht ja nicht zur Debatte, warum nicht, sondern ich komme halt so aus der Perspektive des Durchschnittsläufers und ich glaube, die teilen viele Hörerinnen und Hörer mit mir. Und da ist halt so innerhalb der ersten 7 Monate 3 Marathons und ein 50er oder 4 Marathons und ein 50er schon, wie soll ich sagen, verwegen. Oder du hast eben selber das Wort verwendet, extrem.
Habe ich extrem gesagt? Hast du, ja. Ja, ich sag mal, also ich habe da nicht drüber nachgedacht. Ich hatte da irgendwie Lust zu. Als ich den ersten fertig habe, habe ich mir gedacht, ja, und das war's jetzt? Also, Also da hatte ich jetzt mehr erwartet irgendwie und deswegen habe ich eigentlich auch direkt weitergemacht. Der zweite Marathon, den ich gelaufen bin, der erste war so in Duisburg, ein relativ flacher Marathon. Der zweite war dann in Monschau direkt durch die Eifel. Der war dann also schon, ja, das war schon ein bisschen härter. Da geht's nämlich immer rauf und runter.
Ja, der hat ordentlich Höhenmeter für die Leute, die...
Der hat ordentlich Höhenmeter, aber eine super Stimmung, eine super Landschaft, ganz viele nette Leute, die an der Strecke stehen und der war einfach super, der hat einfach Spaß gemacht.
Und der dritte, erinnerst du dich an den auch noch?
Der dritte war am Ballnersee
in Essen. Auch ein Klassiker.
Auch ein Klassiker, ja. Und danach dann direkt die 50 in Bottrop, eigentlich auch ein Klassiker.
Gut, dann hast du also innerhalb des ersten Jahres bist du von 0 auf 50 gegangen.
Ja.
Wir sind immer noch nicht beim dreifachen Ironman angekommen. Da müssen ja noch ein paar Schritte dazwischen gewesen sein.
Wie kommt man zum dreifachen Ironman? Ja, im Jahr danach, also das war ja 2004, in 2005 hatte ich dann die verrückte Idee, ja okay, 50 Kilometer habe ich jetzt schon gemacht. Ich habe dann Anfang 2005 auch noch einige Marathons gemacht und dann kam natürlich die Idee, in 2005 bin ich 40 Jahre alt geworden und zufälligerweise gab es einen 24-Stunden-Lauf, der dann auf meinem Geburtstag stattfand. Und dann hatte ich natürlich die Idee, okay, dann kann ich doch auch mal in meinen Geburtstag reinlaufen und habe mich zum 24-Stunden-Lauf angemeldet und bin dann sozusagen auf meinem Geburtstag die ersten 100 Kilometer gelaufen. Ja, und viele würden sagen, ja, 100 Kilometer ist ja alles schön und gut, aber warum muss man 100 Kilometer auf der Tatanbahn laufen?
Das ist vielleicht so ein Punkt, auf den ich gleich noch zurückkommen werde, auf kleine Runden und wie wird man dabei eigentlich nicht verrückt? Wie weit bist du dann in den 24 Stunden gelaufen? Nur mal so zur Orientierung.
Ich bin da 100 Kilometer gelaufen. Mein Ziel war, die 100 Kilometer zu schaffen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die ersten 100 Kilometer, vor allem auf der Tatanbahn, die waren also echt hart. Und die haben auch ein paar Zehennägel gekostet.
Vielleicht so als Randbemerkung, ist Laufen auf der Tatanbahn sehr viel anders als Laufen auf Asphalt zum Beispiel?
Auf der Tatanbahn, ja, die Tatanbahn hat ja eine eigene Dämpfung. Also die Erfahrung zeigt eigentlich, dass man nicht unbedingt Schuhe braucht, die ganz, ganz viel Dämpfung haben. Vor allem nicht, wenn man lange Strecken auf Tatan läuft, sondern eigentlich Schuhe, die schon relativ platt sind, sind da besser geeignet. Weil die Tatanbahn, die kippt nach allen möglichen Seiten und dementsprechend werden Sehnen und Gelenke ganz anders belastet, als wenn du auf Asphalt läufst.
Also tendenziell weniger gedämpfte Schuhe, einfach ein bisschen leichteres Schuhwerk.
Genau. Mhm. Ja.
Aber das war im Grunde eine Nebenbemerkung.
Das war so eine Nebenbemerkung, genau.
100 Kilometer weiter, ich bin neugierig.
Ja, das war 2005. Was habe ich denn in 2006 gemacht? Ja, als ich dann die 100 Kilometer im Stadion geschafft habe, habe ich mir dann schon überlegt, ja, wenn die 100 Kilometer hier gehen, dann kann ich nächstes Jahr in Biel laufen. Die Nacht der Nächte, wie so viele sagen, oder einmal im Leben musst du nach Biel. Und hab mir dann gedacht, ja, 250 Runden im Stadion, Biel ist dann eine schöne große Runde mit Landschaft, das ist dann eine Belohnung. Und bin dann, in 2006 war ich dann in Biel, ich war beim K78, also beim Swiss Alpin und hab noch diverse andere 100 Kilometer oder auch mehr gemacht, weiß ich gar nicht mehr so genau, das sind schon so viele Läufe zwischen. Das war 2006.
Biel vielleicht noch als Anmerkung für die Hörer, die sich da nicht so auskennen, ist eigentlich der bekannteste 100-Kilometer-Lauf oder Ultralauf generell.
Ja. Ist auch sehr zu empfehlen, weil der ist super. Das Schöne an Biel ist eigentlich, dass der Start um 22 Uhr abends ist und man läuft dann wirklich durch die ganze Nacht durch und ist dann, je nachdem wie schnell man ist, morgens oder mittags oder nachmittags dann wieder im Ziel. Man hat auch 21 Stunden Zeit und das ist aus dem Marsch entstanden, die ganze Geschichte. Mhm. Ist sehr schön, mit sehr schöner Landschaft, mit sehr vielen netten Leuten an der Strecke. Ist eigentlich super. Also Biel kann ich nur empfehlen.
Sollte ich mir jemals 100 Kilometer am Stück zutrauen, kommt das sicherlich in Frage, ja.
Ich fahr nach Biel, vor allen Dingen, weil du auch da eine Radbegleitung mitnehmen kannst, die dich auch mental unterstützen kann.
Kommen wir vielleicht gleich auch nochmal auf das Thema zurück, mentale Unterstützung oder wie macht man das im Kopf, war so eins der Themen, das ich ohnehin auf der Rechnung habe.
Ja.
Ich merke schon, du hast da so viele Marathons und Ultraläufe gehabt, dass du dich vermutlich an 2007, 2008 gar nicht mehr so genau erinnerst oder gab es da besondere Highlights?
2007 gab es ein besonderes Highlight, weil da habe ich, oder Ende 2006, habe ich mich dann schon zum 6-Tage-Lauf in Erkrath eingemeldet. Und wieder auf der Bahn, wieder auf der 400-Meter-Runde, dann eben 6 Tage lang.
Am Stück?
Am Stück, ja, mit Zelten, mit allem drum und dran.
Das heißt, man schläft schon zwischendurch, man läuft ja nicht 6 Tage am Stück durch.
Ja, es gibt Leute, die schlafen also in den 6 Tagen vielleicht so 10 bis 12 Stunden insgesamt, also verteilt auf die Nächte, dann was weiß ich, jede Nacht so 1-2 Stunden. Ich glaube, der am meisten Kilometer da gelaufen ist, hat etwas über 1000 Kilometer gemacht in 6 Tagen, also der war schon eine Weile unterwegs. Ich hatte aber leider mangels Erfahrung das Problem, da es geregnet hatte, ich habe mir relativ schnell Blasen geholt am ersten Tag und habe mir also wunde Füße geholt und hatte eigentlich dann nur noch das Ziel, im Wettkampf zu bleiben.
Und wie viel?
Sozusagen, also zu finishen.
Wie viel Kilometer hast du zurückgelegt?
Ja, sind leider nur 311 Kilometer geworden.
Ja, nur, das laufen manche Leute in ihrem Leben nicht.
Ja, sicherlich, klar. Aber man geht mit einer bestimmten Zielsetzung dahin, die man sich im Kopf ausgedacht hat, die ja zu dem Zeitpunkt dann pure Theorie ist. Und wenn du dann am ersten Tag dir schon Blasen läufst und dann auf einmal die Pläne über Bord schmeißen musst, dann ist das eine ganz andere Erfahrung.
Ja, ist wieder so eine mentale Sache dann vermutlich.
Ja, das ist eine mentale Sache, vor allen Dingen, wenn du wunde Füße hast, die tun eigentlich nur weh und du hast eigentlich gar keinen Bock zu laufen. Das hat also wenig mit Laufen zu tun, sondern mit viel mit Erfahrung.
Ja.
Man lernt sich selber kennen und man stellt auch fest, wie stark der Wille im Verhältnis zum vernünftigen Geist ist.
Das ist schon eine extreme Erfahrung dann auch.
Das war eine extreme Erfahrung, ja.
Wie viele Leute nehmen denn an so einem Event teil? Das ist so ein sehr überschaubares Feld. Wir reden ja jetzt nicht über den Berlin-Marathon.
Nee, das waren rund 40 Leute.
Sehr überschaubar.
Also solche Geschichten sind immer relativ schnell ausgebucht. Sollte man sich nicht wundern.
Ja gut, weil das Starterfeld eben klein ist.
Weil das Starterfeld klein ist und die Plätze unter den Ultras eigentlich sehr begehrt sind.
Kann ich mir vorstellen, ja. 6-Tage-Lauf, das war 2007, hast du gesagt?
Das war 2007, ja.
Auch ein echtes Highlight, hast du den nochmal wiederholt oder war das eine einmalige Sache?
Das war bis jetzt eine einmalige Sache, weil danach auch vom Termin her, also die 6-Tage-Läufe werden in der ganzen Welt, da gibt es glaube ich nur so 4-5 Läufe, die werden relativ wenig angeboten. Da gibt es nicht so viele von, also hat man nicht so oft die Chance, da irgendwo hinzufahren, es sei denn, man fährt in ein ganz anderes Land oder so.
Da kommen wir dann vielleicht auch nochmal drauf zurück, denn du hast da mal Pläne geäußert, aber dazu vielleicht später mehr. 2008, ist dir da noch was besonders in Erinnerung?
Was habe ich Besonderes in 2008 gemacht? Meinen ersten Ironman und meinen zweiten Ironman.
Gut, wie wird man vom Ultraläufer...
Neben den üblichen Geschichten, die man so macht.
Wie wird man vom Ultraläufer zum Triathleten? Hatte das Laufen nicht mehr gelangt?
In 2007, wenn ich mich recht erinnere, gab es in Oberhausen den Emscher Nachttriathlon. Und wenn man in seiner eigenen Stadt einen Triathlon hat, so praktisch so direkt vor der Türe, dann denkt man sich, Kondition ist da, warum nicht auch mal das mal ausprobieren? Bin dann also auch früher dann tatsächlich vor dem Triathlon, ich habe also die olympische Distanz gemacht beim Emscher Nachttriathlon.
Sagen wir vielleicht noch kurz, wie lang die ist, damit das wissen wir vielleicht
nicht. Olympische sind 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Rad und 10 Kilometer Laufen. Mhm. Und bin dann vorher dreimal schwimmen gewesen, ein paar Mal Radfahren, um so ein bisschen einigermaßen reinzukommen. Bin auch mit dem Mountainbike gefahren. Hab aber im Vorfeld schon mit dem Veranstalter abgeklärt, ob die wirklich auf den letzten warten. Und dann haben die mir bestätigt und gesagt, okay, dann mache ich das. Ist dann egal. Wenn ihr auf mich wartet, dann ist das okay, wenn es keinen Zeitgewinn gibt. Weil ich wusste ja nicht, welche Zeit dabei rauskommt. Vor allen Dingen nicht, wenn man Brust schwimmt beim Triathlon.
Das wollte ich gerade fragen. Wie bist du geschwommen?
Ich bin Brust geschwommen, habe aber dann beim Schwimmen schon festgestellt, ich bin gar nicht der Letzte, sondern es waren noch 6 Leute noch tatsächlich noch langsamer als ich. Beim Radfahren habe ich dann tatsächlich mit meinem Mountainbike sogar noch einen überrundet. Und beim Laufen habe ich dann auch noch einen überholt, sodass tatsächlich noch 1-2 Leute nach mir ins Ziel kamen. Ich gar nicht der Letzte war. Aber ich habe dann festgestellt, es hat mir Spaß gemacht. Die Zeit war natürlich sehr bescheiden, aber das ist egal, es hat Spaß gemacht. Und deswegen kam dann irgendwann die Idee, oh mein Gott, dann machen wir auch mal einen Ironman.
Dann auch im gleichen Jahr noch?
Nee, den Ironman habe ich dann in 2008 gemacht, beziehungsweise eigentlich kein Ironman, weil das nennt sich Ostseemann. Ironman ist ja dieses geschützte Logo. Der.
Ja, wir wissen, was gemeint ist, die Volldistanz sozusagen.
Genau. Und das habe ich dann in 2008 gemacht.
Sagen wir 2008 vielleicht...
den Ostseemann.
Sagen wir vielleicht noch, was Volldistanz ist, sind
3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Rad und dann ein Marathon.
Dann noch also ein Marathon hinten dran, okay.
Marathon hinten dran, genau. Ja, und weil ich im Team Erdinger bin, hatte ich mich noch im Mai 2008 noch schlauerweise für einen Startplatz beim Köln-Triathlon beworben und dann auch noch lustigerweise noch einen Startplatz für die Cologne Extreme gewonnen und habe dann praktisch 3 Wochen nach meinem ersten Ironman den zweiten direkt gemacht.
Und Cologne Extreme müssen wir vielleicht auch gerade erklären, weiß auch nicht jeder.
Cologne Extreme ist ein gemischter Wettbewerb, da macht man am Samstag den Volkstriathlon und am Sonntag die Langdistanz.
Also einen kurzen Triathlon mit 700 Meter Schwimmen ist es dann, glaube ich, ne?
Ja, sind 700 Meter Schwimmen, wie lang war die Radstrecke?
Ich meine, es sind 20.
24 Kilometer Rad und dann nochmal 7 Kilometer laufen.
Und am nächsten Tag einen vollen Triathlon.
Und am nächsten Tag dann wieder die Langdistanz, genau, die 3,8842.
Das heißt, du hast dann...
Und das hat auch geklappt.
Das heißt, du hast dann in deinem ersten Jahr auch gleich drei volle Triathlon...
Zwei Langdistanzen gemacht.
Und das war 2008.
Das war 2008.
Und jetzt sind wir dann, glaube ich, in 2009.
Und Ende 2008 kam dann natürlich dann auch die Idee, durch Gespräche, ja mein Gott, da hat mich jemand drauf gebracht, der Jens von der Tortur de Ruhrderie, und sagte, da gibt es in Lenzan den Triple, da können wir da eigentlich mal hingehen. Ja, dann haben wir uns einfach da angemeldet.
Und
zufälligerweise habe ich dann im Vorfeld noch entdeckt, dass 2 Monate vorher in Österreich noch ein Zweifacher angeboten wird. Und habe ich mir gedacht, Mensch, ist so eine prima Vorbereitung, passt auch wunderbar da rein. Da nimmt man noch ein bisschen Erfahrung mit zum Dreifachen. Also lass uns doch den Zweifachen vorher auch noch machen.
Und das war wie lange vor dem Dreifachen?
2 Monate.
Das heißt, du hast dann innerhalb von 2 Monaten einen Doppelten und einen Dreifachen gemacht?
Ja.
Also quasi 5 Langdistanzen, das machen andere Leute auch in ihrem Leben nicht.
Ja, das darf man jetzt nicht so eng sehen. Ich habe ja nach dem Dreifachen dann nochmal wieder die Cologne Extreme gemacht in Köln. Die war dann natürlich auch deutlich besser als beim ersten Mal. Beim ersten Mal habe ich beim Ostseemann 13 Stunden 50 gebraucht und ein Jahr später dann in Köln 11 Stunden 57. Also das Training hat sich schon ein bisschen bewährt.
Das ist jetzt für einen Amateur, sage ich mal, der du ja bist, ist ja eine passable Zeit.
Also ich bin zufrieden, ja. Ich kann nicht meckern. Ja klar, gibt schnellere, aber mein Gott. Bei mir ist immer noch ein bisschen Spaßfaktor dabei.
Da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zurück. Nur nochmal den Dreifachen, um das zu vervollständigen. Das sind 11,4 Kilometer Schwimmen. Das ist für viele Leute eine anständige Laufdistanz. Das sind 540 Kilometer Radfahren. Das fahren viele Leute im Monat nicht mit dem Auto. Und 126,62 Kilometer Laufen. Also 3 Marathons am Stück. Und das ist, glaube ich, für viele... Normalläufer einfach unvorstellbar, wie man das...
Sicherlich schwerer nachvollziehbar, ja. Das stimmt.
Was mich jetzt interessiert, Jörg, wie sieht dein Programm unter der Woche aus? Trainierst du oder ist dann so ein Marathon, den du zwischendurch mal am Wochenende mitnimmst, dein langer Lauf? Oder wie viel Zeit investierst du unter der Woche in dein Training?
Also das ist eigentlich unterschiedlich. Im Augenblick ist es relativ ruhig. Ich sag mal, eine ruhige Woche heißt bei mir so 6 bis 8 Stunden Training. Zu den Hochzeiten vor dem zweifachen Ironman waren es dann auch schon mal 20 bis 25 Stunden. Das kriege ich aber sehr gut eingebaut in meinen Alltag. Ich habe also den Vorteil, dadurch, dass ich selbstständig bin und von zu Hause aus arbeite, ich muss nirgendwo hinfahren. Ich kann also... Während andere morgens, was weiß ich, eine halbe Stunde oder länger irgendwo zur Arbeit fahren, kann ich die Zeit nutzen, um zu trainieren. Und das genauso gut nachmittags. Das heißt, man kriegt an so einem normalen Alltag, kriegt man schon 2 bis 3 Stunden eingebaut. Und dann kann man sich ausrechnen, dass man 20 Stunden in der Woche relativ gut reinkriegt.
Ja, das ist aber für viele Leute neben einer 8-Stunden-Woche eben dann auch schon so das Limit, ne?
Kommt drauf an, wo man die Prioritäten setzt. Ne? Ich sitze den ganzen Tag vorm Rechner, wenn ich dann zwischendurch raus kann, mal eine Stunde laufen kann, ist das für mich Entspannung. Das ist für mich kein Stress. Mhm. Und wenn man das so betrachtet, dann sieht es wieder anders aus. Ich meine, wenn man sich vornimmt, 540 Kilometer Rad zu fahren, dass man dann vorher mal so 200, 250 Kilometer am Stück Rad fahren muss, muss eigentlich jedem klar sein.
Gut, die meisten kennen es aus der Marathonvorbereitung. Wenn ich 42 Kilometer am Stück laufen will, muss ich irgendwann schon mal zumindest mal in der Nähe von 30 gewesen sein, sonst wird es nichts am Ende.
Ja. Ja gut, bei dem Dreifachen hatten wir eigentlich den Vorteil, wir haben dann Ende 2008 schon verschiedene 24-Stunden-Schwimmen mal besucht und sind da einfach mal diese 11,4 oder auch ein bisschen mehr mal geschwommen, um zu wissen, wie fühlt sich da denn an, die ganze Zeit im Wasser, wie, was muss man trinken, was muss man essen, und wenn man aus dem Wasser rauskommt, dann sich wieder noch bewegen zu können oder auch noch Lust zu haben. Und wenn man dann so eine Strecke schon mal geschwommen ist, dann ist schon mal ein Punkt abgehakt. Wenn man die 126,6 laufen, kannte ich schon, die bin ich früher schon gelaufen, da habe ich mir wenig Gedanken drüber gemacht. Die Radstrecke war schwierig einzuschätzen und 540 kann man im Training auch schlecht fahren. Also
dann bist du schon halb durch die Republik.
Ja, da bin ich schon fast bei dir in München.
Ja, kommt ziemlich genau hin. Mit dem Rad musst du ja nicht über die Autobahn fahren.
Ja, ja, aber dann die Versorgung ist das Problem.
Das wird schwer, alles mitzuschleppen, genau.
Ja, oder immer wieder anhalten.
Das heißt, in den Regionen, in denen du läufst, ja, du betrittst kein Neuland mehr. Also beim Marathon ist es ja für viele Leute so, die laufen wirklich den Marathon und im Training kommt man nicht mal an die 40 Kilometer ran. Du kennst die Distanzen schon alle.
Ich laufe auch im Training länger als 40.
Das heißt, du gehst dann irgendwann sonntags immer 50 Kilometer laufen?
Ja, 50 oder auch mehr, das kann durchaus passieren, ja. Einfach in einem ruhigen Tempo. Oder man nimmt eben eine Marathon-Veranstaltung als Brems- und Zugläufer oder sonstiges mit. Und dann ist es ein Trainingslauf. Dann läuft man ein ruhigeres Tempo und quatscht mit netten Leuten. So wie zum Beispiel in Frankfurt mit dem Gerd, das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Für mich war es Training, für einen Gerd war es eine Unterstützung. Wir haben beide dabei gewonnen, also ist doch perfekt.
Jetzt mal einfach so ganz platt gefragt, was ist denn dein Trainingstempo? Wenn du für dich alleine 50 oder auch mehr Kilometer läufst, wie schnell läufst du die denn?
Das liegt so ungefähr um die 6,5 Minuten.
Das ist jetzt ja schon eher langsam, sag ich mal.
Ja, klar. Ich bin ja auch nicht schnell.
Nee, das war jetzt auch nicht wertend gemeint, aber ist schon ein relativ ruhiges Tempo dann.
Das ist ein ruhiges Tempo. Grundlagen werden ja auch in einem ruhigen Tempo trainiert. Das ist ja, darum geht's ja. Der Körper muss sich wirklich an die lange Belastung gewöhnen und da nützt das Rennen in einem hohen Tempo nützt nichts, weil dann machst du dich nur platt. Sondern es geht einfach darum, wirklich den Körper darauf vorzubereiten und auch den Kopf.
Das heißt, du bist dann durchaus mal in so einer Vorbereitungsphase auch mal 3-4 Stunden einfach im Training unterwegs?
Lauftechnisch auch länger.
Was ist denn so der längste Trainingslauf, den du gemacht hast?
Also wir sind ja jetzt schon langsam in der Vorbereitung für die Tortur de Ruhr. Und ich habe hier um Oberhausen einen Wanderweg, der ist ausgeschildert vom Sauerländischen Gebirgsverein. Das ist eine Runde von 56 Kilometern. Die sind wir schon zweimal jetzt gelaufen und da braucht man so rund 7 Stunden mit Versorgungspausen, also mit Eigenversorgung. Das heißt, man hält unterwegs an Kiosk oder geht in einen Einkaufsladen und kauft sich was zu trinken und läuft dann anschließend weiter. Also schön ruhig entspannt.
Ja, das ist halt trotzdem einfach eine Distanz, die sich viele Leute, glaube ich, einfach nicht vorstellen können. Speziell.
Ja. Ja, klar, man wächst mit den Aufgaben. Ich meine, für einen Halbmarathonläufer, der macht sich keine Gedanken mehr um 10 Kilometer. Ein Marathonläufer macht sich nachher keine Gedanken mehr über 20 oder 25 Kilometer. Und so ist das auch dann mit den längeren Distanzen.
Dich reizen 40 einfach nicht mehr.
Ich würde für einen Marathon nicht sehr weit fahren, nein.
Es sei denn, es ist jetzt irgendwas Besonderes. Kann man dich mit Höhenmetern locken?
Da stört eigentlich immer mein eigenes Körpergewicht. Ich finde es zwar schön, ich laufe gerne in den Bergen, ich sehe die Berge gerne, aber ich merke auch, das Gewicht hochzubringen ist doch Arbeit.
Erzähl mir was davon, da kann ich ein Lied von singen. Aber wo wir gerade dabei sind, was müsste denn passieren, damit du für einen Marathon weit fährst?
Was müsste der bieten? Also der müsste erstmal schon landschaftlich entweder interessant sein, so dass ich wirklich sage, das interessiert mich jetzt, da möchte ich unbedingt hin. Oder ich sag mal, ich hätte die dementsprechenden Leute, wo die sagen, ach komm, begleite mich, was weiß ich, also wo ich sagen würde, also klar, mit dir laufe ich da. Das wäre auch ein Grund, das zu machen. Wo ich dann einfach sage, ich laufe einfach, weil ich da mit jemand anderem laufe und weiß, dann habe ich Spaß oder der hat Spaß, ich begleite ihn auf den ersten, das bringt ihm was, dann das wäre für mich auch ein Grund.
Also,
ein persönliches Erlebnis, ein emotionales Erlebnis, das wäre für mich dann wichtig.
So wie mit Gerd in Frankfurt etwa, denn genau. Frankfurt als Stadtmarathon dürfte dich wenig locken normalerweise.
Alleine wäre ich da, glaube ich, nicht in Gefahr, nee. Ich habe mich darauf gefreut, mit dem Gerd die Strecke zu laufen und den Gerd da zu begleiten, zu motivieren und so. Es hat richtig Spaß gemacht.
Wir kamen gerade so ein bisschen aus der typischen Trainingswoche, also so in Extremzeiten sagst du bis zu 25 Stunden.
Ja.
Du hast jetzt, habe ich heute noch gelesen oder gestern, auch eine Rolle in der Wohnung stehen, das heißt, du fährst Rad vorm Fernseher oder was weiß ich.
Ich fahre jetzt auch langsam wieder regelmäßig Rad, weil ich habe mich ja auch dieses Jahr trotz der langen Laufdistanzen auch wieder zum Ironman angemeldet, damit ich so ein bisschen drin bleibe im Triathlon. Die anderen Termine zweifach und dreifach passte dieses Jahr nicht, sonst wäre ich da wahrscheinlich wieder hingefahren, weil das hat auch war zwar lang, hat aber auch Spaß gemacht. Mhm. Und deswegen mache ich dieses Jahr dann auch wieder eine Langdistanz im Triathlon.
Einfach so, um in der Übung zu bleiben.
Ja.
Ich nehme auch an, du schwimmst inzwischen nicht mehr Brust.
Nee, ich habe dann kurz vor dem ersten Ironman habe ich dann kraulen gelernt. Das macht schon Sinn. Ich bin auch beim Zweifachen und beim Dreifachen natürlich gekrault, klar, weil sonst...
Da reichen die Kräfte wahrscheinlich gar nicht. Ne?
Nee, wenn man zu lange Brust schwimmt, das geht auch auf die Kniegelenke, das merkt man also schon. Also kraulen ist schon wesentlich effizienter.
Aha. So ein Thema, das mich bei diesen ganz langen Wettkämpfen immer interessiert, und das fängt für mich mit dem Ironman an, für den ich wahrscheinlich über 12 Stunden brauchen würde, weil ich Brust schwimmen müsste. Oder weit über 12.
Oh, einfach mal üben. Wenn jemand schwimmt, den er einem da zeigen kann, dann wird es auch einfacher.
Ja, man kann alles lernen, wenn man da Ambitionen hat. Was mich aber allein schon demotivieren würde, da bin ich ganz ehrlich, wenn ich mich ans Ziel stelle, da irgendwo in den Startblock stelle und weiß, beim Ironman, ich brauche jetzt 16 Stunden oder noch schlimmer bei so einem Dreifachen, den du dann gemacht hast, von dem ich weiß, ich bin dann in 56 Stunden oder was auch immer. Ich glaube, du warst schneller im Ziel.
Ja, 53 irgendwas war da, 53, 30 oder so habe ich gebraucht.
Wie stellt man sich da vom Kopf her drauf ein? Ich würde da im Startblock stehen und denke, ach nee, komm, lauf 10 Kilometer, irgendwo ist doch auch schön.
Ich sag mal, die Vorbereitungsphase vom Kopf her beginnt ja eigentlich schon an dem Punkt, wo du darüber nachdenkst, dich anzumelden.
Ja.
Da fängst du schon an, dich auf die Geschichte einzustellen. Und auch du, also mir geht's ganz oft so, dass ich im Training dann auch die Momente habe, dass ich wirklich weiß, wofür ich trainiere und ich freue mich darauf. Ich habe ein Ziel und du bereitest dich darauf vor, der Gedanke da an der Stelle dann irgendwie aufzugeben oder so, den gibt's ja gar nicht. Und wenn du an der Startlinie stehst, dann denkst du nie darüber nach, dass du jetzt, platt gesagt, mehr als 2 Tage am Stück durchgehend unterwegs bist. Also wenn man so denken würde, glaube ich, dann wird keiner an den Start gehen, sondern du stehst ja erstmal im Schwimmbad, jetzt schwimmst du erstmal. Und dann siehst du zu, dass dir die Schwimmstrecke hinter dich gebracht ist. Dann freust du dich darauf, dass du dich umziehen kannst, ein bisschen was essen kannst und dann freust du dich darauf, die Radstrecke kennenzulernen. Ja, und dann fährst du halt Rad und guckst dir die Gegend an. Und irgendwann ist die Radstrecke auch vorbei und dann läufst du. Und dann denke ich immer, jetzt habe ich ein Heimspiel, weil Laufen ist ja meine Disziplin.
Das heißt, das ist für dich so im Kopf einfach unterteilt.
Du zerlegst das in kleinere Aufgaben oder Zwischendistanzen. Du freust dich natürlich beim Radfahren, beim Dreifahren darüber, wenn du feststellst, was weiß ich, die ersten 180 haben super geklappt. Die haben zu dem Zeitpunkt, war das meine beste Radzeit auf 180 Kilometer beim Dreifahren. Liegt auch daran, dass ich im Jahr davor mit einem Mountainbike unterwegs war und in 2009 dann endlich ein Triathlonrad hatte. Das wäre also, ich glaube, noch verrückter gewesen, mit einem Mountainbike die Geschichte zu machen.
Das wäre sehr hart gewesen, glaube ich auch, ja.
Ja, also das Material macht schon einen riesen Unterschied bei der Geschichte.
Aufs Material würde ich gerne später nochmal ein bisschen zurückkommen. Ja. Ich würde gar nochmal bei diesem dreifachen Ironman bleiben. Was ich dir nicht so ganz glaube, um ganz ehrlich zu sein, ist es, dass es da keine Höhen und Tiefen gibt. Also auf 4 Kilometer Schwimmen, du warst, glaube ich, so um die 4 Stunden unterwegs, wenn ich mich nicht täusche.
Ich war 4,5 Stunden bin ich geschwommen, ja, knappe 4,30.
Das ist ja für sich schon eine gute Zeit. Das ist aber nun eine 15.
Ich habe mit knapp unter 5 Stunden gerechnet. Als ich nach 4,30 aus dem Wasser kam, hatte ich schon Spaß.
Das sind 50 Meter Bahnen im Becken, also einfach auch etliche Bahnen, die man da abzieht.
Ja, ich glaube 226 oder 228 Bahnen waren das. Ich musste sie aber nicht selber zählen.
aber gibt's da nicht zwischendurch so einen Tiefpunkt, wo man denkt, wofür das alles? Was soll das gerade?
Nee, beim Schwimmen eigentlich nicht. Nee, wenn man. Also da, ich hatte da eher das Gefühl, ich komme irgendwann richtig schön in den Rhythmus rein. Ich habe zwischendurch in den Himmel geguckt, wie sich das Wetter entwickelt, habe mich gefreut, als die Sonne rauskam. Nee, also da hatte ich kein Tief, nee, auf keinen Fall.
Das heißt, da wird einem auch nicht langweilig, wenn man 226 Bahnen im Schwimmbecken
rumplanscht. Du hast ja auch andere in der Bahn, du siehst ja, wie die anderen schwimmen. Und ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich im Vorfeld wird abgefragt, wie man sich selber einschätzt. Ich hatte mich sehr schlecht selber eingeschätzt, war also in der langsamsten Bahn, war dann trotzdem relativ schnell. Das heißt, ich war relativ vorne in der Bahn und dann hast du natürlich ein anderes Gefühl. Wenn du merkst, du kannst auch noch welche überholen, das ist nicht ständig überholt, was ich moralisch natürlich runterziehen würde. Das ist natürlich ein Riesenvorteil.
Ah, okay, gut. Also
das sind so kleine Punkte, die einen motivieren. Du hängst dir an jedem kleinen Punkt auf, wo du denkst, ja, muss man ja auch.
Wie sieht's dann aus? Dann kommt man aus dem Becken, isst wahrscheinlich erstmal was, trinkt was.
Ja, das ist eigentlich so wie beim normalen Ironman. Direkt rein in die Wechselzone, dann stehen eigentlich schon die Supporter da und nehmen einen alles ab. Man zieht sich um direkt, die Radsachen an und dann geht's direkt ab Radfahren. Nochmal kurz einen Riegel reinpfeifen und dann rauf aufs Rad.
540 Kilometer in?
Da habe ich so knappe 24 Stunden für gebraucht.
Und gab's da Höhen oder Tiefen?
Da gab's Höhen und Tiefen, ja. Die Höhen waren, als ich zwischendurch dann mal vom ersten überholt worden bin und hab mir gedacht, oh, die kriege ich auch wieder und hab ihn zurück überholt. Das sind so die schönen Momente, wenn das so nach 300 Kilometern geht. Der Kilometerschnitt bis 300 hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil da war ich recht gut unterwegs. Ja, die Tiefen kamen dann so nach rund 300 Kilometern, fing meine rechte Ferse an, leicht dick zu werden und ich musste dann so alle zwei, drei Radrunden runter vom Rad kurz gehen, um die wieder locker zu kriegen und merkte, die tat immer mehr weh und habe mir dann überlegt, jetzt 200 Kilometer noch quälen, wenn du gleich laufen musst, hoffentlich klappt das auch.
Aber du bist einfach weitergefahren. Ich glaube, dann ist man auch so weit im Wettkampf, da spielt dann Aufgeben wirklich keine Rolle mehr.
Ja, das macht ja auch keinen Sinn aufzugeben. Man hat ja nicht monatelang trainiert, um dann zu sagen, ja okay, das war ja nicht so schlimm, dass man sagt, ich muss jetzt aufgeben, sondern man hofft dann einfach, wenn man gleich wechselt, es geht weiter.
Wie fühlt sich denn der Körper an, wenn man gerade 11,4 Kilometer oder 4,5 Stunden geschwommen ist und setzt sich dann aufs Rad?
Wie fühlt sich der Körper an? Ja, man ist schon ein bisschen müder. Es dauert eine Weile, bis man in den Rhythmus reinkommt. Man fährt natürlich auch ganz gemütlich los, weil man weiß, das Rennen wird nicht auf die erste Radrunde gewonnen, sondern man hat ganz, ganz, ganz viel Zeit. da muss man nicht losrasen wie ein Irren. Ich bin, glaube ich, bei der ersten Runde dann auch hab den hinteren Wendepunkt verpasst. Die Ordner haben auch nicht so optimal gestanden. Als ich dann durchgefahren bin, fingen sie dann an zu schreien und mir zu zeigen, dass ich rechts abbiegen sollte zum Wenden. Also das muss man nicht alles so ecken sehen.
Die Radrunde war, ich habe es mir notiert, 8 Kilometer lang. Das heißt,
das kann sein, ja.
Ja, so grob, also ungefähr 60 Runden, ne, etwas mehr, so um die 70 Runden oder knapp 70 Runden waren es dann auf dem Rad.
Irgendwie so war das, ja.
Gut, dann steigt man vom Rad nach 24 Stunden. Das heißt, man fährt wahrscheinlich in die Nacht rein.
Man fährt die ganze Nacht durch, wenn ich mich jetzt recht erinnere, wann war der Start? Wann war der? Ich meine morgens, relativ früh morgens. Also wir sind die ganze Nacht durchgefahren und am nächsten Tag im Hellen dann eigentlich kam der nächste Wechsel. Der nächste Wechsel war dann insgesamt nach 29 Stunden Wettkampfzeit oder so.
Wie ist das, wenn man in die Nacht reinfährt? Macht das nochmal müder oder ist es dann ein besonderes Erlebnis, wenn man in den Sonnenaufgang quasi rausradelt?
Wenn man in den Sonnenaufgang fährt, ist es schon wieder schön, da wird es schon wieder hell. Aber in der Nacht muss man gerade bei diesen langen Raddistanzen, dann war bei mir auch der Punkt, dass man merkt, dass der Sekundenschlaf kommt.
Ja.
Wir hatten ja drei Supporter dabei, also mit zwei Personen. Ich war mit dem Jens zusammen da und hatten ein Pavillon da stehen und auch einen wunderschönen Liegestuhl. Also das heißt, zwischendurch mal einfach mal das Rad hier abgestellt, in den Liegestuhl rein, Decken drüber und einfach mal 10 Minuten die Augen zugemacht, weil sonst besteht auch die Gefahr, dass man wirklich am Rad einschläft und geradeaus fährt, was auch einem tatsächlich vor Ort passiert ist.
Das heißt, man fährt ja auf einer Rennmaschine ohne Beleuchtung.
Nee, Beleuchtung, die braucht man da.
Okay, so.
Die ist zwar nicht fest montiert, aber es gibt ja jede Menge wunderschöne Lampen fürs Fahrradfahren, die keine Straßenzulassung haben, die aber richtig hell sind und die darf man da benutzen.
Okay, das heißt, sonst wäre es ja noch schwieriger und einfach auch extrem von der Konzentration her.
Also man fährt ja auch in der Nacht noch zwischen 35 und 40 Stundenkilometern auf dem Rad und ohne Licht braucht man nicht drüber diskutieren. Ist ziemlicher Schwachsinn.
Gut, dann steigt man also nach 29 Stunden vom Rad und hat noch 126 Kilometer vor sich. Und die.
Ja, mein Problem zu dem Zeitpunkt war, da war die Hacke immer noch dicht und die ersten Meter, die ich dann gegangen bin, habe ich festgestellt, gehen geht nicht. War natürlich dann wieder ein Tief. Und dann hatte ich aber den Vorteil, die Erfahrung hat mir dann gesagt, wenn gehen nicht geht, geht wahrscheinlich laufen. Und bin dann einfach langsam losgelaufen, habe festgestellt, laufen geht. Und hat der Hacke sogar gut getan. Das heißt, ich habe mir die dann locker gelaufen und bin dann richtig schön ins Laufen reingekommen.
Und hast für
Und dann fing es wieder an,
126
Spaß zu machen.
Kilometer dann gebraucht, nochmal.
Rund 24 Stunden ungefähr.
Okay. Alles, du erzählst das so locker, aber es sind halt schon auch Extremleistungen. Ich würde jetzt gerne mal auf die Rundenlänge nochmal zurückkommen. Hier waren es jetzt dann in Lensahn etwa 1,3 Kilometer, also knapp 100 Runden. Du hast aber auch von 400 Meter Runden erzählt.
Ich glaube, beim 48-Stunden-Lauf in Köln, der jetzt dieses Jahr kommt, sind es, glaube ich, nur 333 Meter.
Wird man da nicht Meschugge im Kopf oder schaltet man da so ab, dass man das überhaupt nicht mehr mitbekommt, was man da eigentlich tut?
Also man bekommt schon mit, aber man ist mit den Gedanken eigentlich immer oder zum Teil ganz woanders. Man denkt an andere Dinge, man denkt sich einfach weg oder sonst was. Aber dieses Rundenlaufen hat auch einen Vorteil. Man kennt die Strecke irgendwann auswendig und man vergleicht sich auch selber und merkt, aha, an dem Punkt habe ich den Rhythmus. Man passt sich auch der Strecke an, vom Lauftempo. Manchmal geht es ein bisschen hoch, manchmal ein bisschen runter. Und man sieht ja auch die anderen. Und wenn man andere überrunden kann, man kann ja auch zwischendurch mit den anderen quatschen. Das ist ja gar kein Thema. Hat ja auch Vorteile. Also ich finde Runden jetzt nicht unbedingt schlecht.
Okay, weil man immer in Umgebung ist oder in Begleitung ist sozusagen.
Ja, erstens hast du natürlich den Vorteil, wenn du jetzt überlegst, diese 126 Kilometer verteilt auf 24 Stunden, da ändert sich ja auch das Wetter. Das heißt, du kommst immer wieder an deinem Zelt vorbei, du kannst dich immer wieder umziehen, du kannst dich immer wieder hinsetzen, du kannst alle 1,3 Kilometer sagen, ich möchte jetzt dies oder das oder jenes essen, so wie du Lust hast. Oder ich möchte jetzt eine Mütze, ich möchte Handschuhe, ich möchte. Und stell dir das jetzt mal auf eine größere Runde vor und du hast jetzt, was weiß ich, du kommst im Regen rein und hast keine Regenjacke, so hast die Regenjacke innerhalb von 1 Kilometer Entfernung und dann sind das alles Punkte, wo du sagst, da brauche ich mir keine Gedanken machen, weil ich komme immer wieder an meinem Zelt vorbei, ich kann mich immer wieder anpassen.
Okay, das ist natürlich ein Argument. Ich hatte mich gefragt, warum macht man sowas auf so kurzen Runden? Aber von der Versorgung her ist es natürlich die einzige
Das
Möglichkeit.
ist Versorgen, das ist gut für den Kopf, ist das, ja. Das hat auch zwischendurch, glaube ich, in Lausanne einmal richtig geschüttet.
Ich erinnere mich an die Bilder, ja.
Ja, hatte einmal richtig geschüttet, da waren also wirklich die Wege richtig unter Wasser und da haben wir uns einfach im Zelt dann untergestellt und einfach mal eine kurze Pause gemacht. Warum auch nicht? Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich zwischendurch einen Döner gegessen habe und auch einen Weizen getrunken habe.
Erinnere ich mich auch dran. Du hast ja zwischendurch immer mal getwittert. Da musste einfach mal Döner sein, weil du die süßen Sachen nicht mehr sehen konntest.
Ja,
Und
so
es
ist es.
war wohl auch ein richtiges alkoholhaltiges Bier, ne?
Es waren, glaube ich, zwei alkoholhaltige Biere.
Aber ich glaube, das ist dem Körper dann zu dem Zeitpunkt auch egal, dass er mit dem Alkohol ist.
sagen wir mal so, der Alkohol wird sofort verarbeitet. Der Körper nimmt alles, was deine Energie kriegt, nimmt er, du merkst es nicht, es schmeckt einfach nur besser. Darfst du nicht vergessen, du tust ein bisschen auch was für die Laune, ob es jetzt sportlich sinnvoll ist. Aber sag mal, mir war die Zeit ja letztendlich eigentlich relativ egal. Ich wollte innerhalb des Zeitlimits finishen. Das war die Zielsetzung und mein Gott, wenn ich zwischendurch Durst auf ein Bier habe, dann trinke ich einfach ein Bier.
Ja,
Danach waren die Runden wesentlich lockerer.
du hattest keine Siegambitionen, sagen wir es mal so.
Nee, das wäre auch absolut vermessen gewesen.
Wäre das nochmal ein Ziel bei so einem Event, da ist ja auch das Teilnehmerfeld sehr überschaubar, bei so einem Event nochmal anzugreifen und sich vielleicht eine Medaille umhängen zu lassen, also eine Siegermedaille.
Dafür bin ich viel zu langsam.
Also für dich geht es dann wirklich nur um Sieg gegen dich selbst.
Ich denke mal, der Markovic, der da gewonnen hat, war, glaube ich, nach 35 Stunden oder so im Ziel. im Verhältnis zu meinen 53 Stunden braucht man eigentlich gar nicht diskutieren. Also.
Ja gut, das ist dann so der Vergleich Durchschnittsläufer zu Weltklasse, ne? Also.
Ja, ja, ist so genauso, als wenn du mich jetzt fragen willst, möchtest du auch mal so schnell laufen wie Heile. Also das ist absolut unrealistisch.
Ja gut, beim Marathon ist es unrealistisch. Da gibt's halt Spezialisten, aber das, was du machst, ist ja jetzt kein Breitensport mehr.
Nee, will ich nicht. Das sieht man auch an dem Starterfeld oder insgesamt, wie viele Leute Ultratriathlon machen. Das ist tatsächlich kein Breitensport mehr, nee. Das ist ein bisschen verrückt, ja. Aber es macht auch Spaß.
Du hattest ebenso, und das finde ich noch ein interessantes Thema, über das ich gerne sprechen würde, so über Logistik, Material und so weiter gesprochen. Das heißt, so ein Projekt wie einen dreifachen Triathlon kann man gar nicht mehr alleine bewältigen. Da braucht man Supporter.
Ja, die brauchst du auf jeden Fall, Supporter, weil erstens die ganze Versorgung, die Flaschen, die dir fertig machen, die dir anreichen, wenn du was zu futtern haben willst, du kannst ja nicht zwischendurch im Wettkampf sagen, ich schlepp jetzt mein ganzes Geld mit mir hin und geh mal eben zur Würstchenbude und hol mir ein Würstchen oder hol mir einen Döner, da geht man ja nicht selber hin, sondern da hat man wirklich Supporter, die einem wirklich alles abnehmen. Ich hatte da in dem Fall meinen Sohn mit dabei und meinen Neffen mit dabei, die auch mich super unterstützt haben. Das war also auch klasse, das hat Spaß gemacht. Ohne die funktioniert das gar nicht. Das kann man vergessen, gerade auch beim Radfahren. Die reichen einem ja immer wieder auch die Flaschen an, die man wechselt und was weiß ich, wenn es anfängt zu regnen, dann holt ihr Regenzeug und was weiß ich nicht alles.
Hast du so einen groben Überblick, was du während des Wettkampfs alles verdrückt hast?
Nee. Ziemlich viel, würde ich sagen. Also. Ich denke mal, in den 53 Stunden dürfte der Kalorienverbrauch schon im Bereich von 20.000 Kalorien oder so liegen.
Die du auch irgendwie dann über Riegel, Döner.
Nee, die kann man nicht essen. Also mal, wenn man die Hälfte davon isst, ist das, glaube ich, schon eine Riesenmenge.
Das heißt, über Getränke dann?
Über Getränke, über Energieriegel, über Gels und was weiß ich nicht. Alles, was viel Kalorien hat. Das, was man sonst meidet, kann man da sehr gut gebrauchen.
Und eine Tafel Schokolade zwischendurch?
Nee, Schokolade eigentlich weniger, weil Schokolade ist zu fett und liegt zu lange im Magen, ist eigentlich schwer zu vertragen.
Gibt's da so einen besonderen Tipp? Hast du eine ganz besondere Mixtur, die du gerne anwendest?
Also ich mixe mir meistens meine Getränke selber an. Das ist einmal ein Mineralkonzentrat mit Geschmack, was sehr gut schmeckt, wo Mineralstoffe und Vitamine drin sind. Und die Energie, da nehme ich Maltodextrin. Das gibt es auch in größeren Mengen zu kaufen und da kann man sich die Getränkeflaschen selber mischen.
Also so ein Klassiker auch.
Da komme ich sehr gut mit zurecht. Das schmeckt mir sehr gut und passt auch dann irgendwo vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Weil Gels sind zwar gut, aber die kosten auch jede Menge.
Ja, ich habe jetzt gerade mal so überschlagen. Gel liefert so ungefähr 100 Kalorien, so ein Beutelchen. Wenn ich da 20.000 Kalorien zu mir nehmen will und der Beutel kostet 1,70, 1,80, dann ist das ja auch kein preiswertes Vergnügen mehr.
Oh, geh mal davon aus, dass ich im Wettkampf auch so 10 Liter Cola getrunken habe.
Gut, auch sehr beliebt an der Stelle.
Auch sehr beliebt. Erstens wegen dem Koffein, weil es wach hält und zweitens, der Zucker geht sofort ins Blut. Was sonst absolut ungesund ist, ist an der Stelle perfekt.
Ja, er bleibt ja auch nicht lange im Blut.
Er bleibt definitiv nicht lange im Blut. Nee.
Wo wir aber gerade waren, das Ganze ist logistisch relativ aufwendig. Es ist ja auch vom Material her relativ aufwendig. Also du brauchst ja schon auch ein vernünftiges Rad. Das Mountainbike tut's dann irgendwann nicht mehr. Das ist dann schon eine richtige Tri-Maschine, nehme ich an.
Ich habe mir ein richtiges Triathlon-Rad gekauft, ja.
Das muss alles transportiert werden und so weiter. Ist das noch ein Hobby oder ist das schon mehr als ein Hobby bei dir?
Das ist eigentlich immer noch ein Hobby. Also ich bin sogenannter ambitionierter Freizeitläufer. klar, da kommt einiges an Material zusammen. Neoprenanzug, den ganzen Kram, den man sonst noch zum Schwimmen braucht, Badehose, Schwimmbrille. Klar, im Vorfeld muss man jede Menge oft schwimmen gehen. Beim Radfahren brauchst du das Rad, du brauchst den Helm, du brauchst die Radklamotten, die Radschuhe, dann die verschiedenen Klamotten fürs Radfahren bei warmem Wetter, bei kaltem Wetter und was weiß ich nicht alles. Ja, und die Laufklamotten hat man eh, also da kommt schon jede Menge Material zusammen. Und wenn man zu so einem Wettbewerb fährt, dann braucht man auch noch ein Pavillon und noch ein Zelt und was weiß ich nicht alles. Und die ganzen Helfer und das Ganze zu trinken, das Ganze zu essen. Ja, das ist schon jede Menge Kram.
Gut, andere Leute bauen sich große Modellbahnen und geben dafür einen Haufen Geld aus. Du investierst es halt an anderer Stelle.
Ja, gut, das Rad hält ja ein paar Jahre, denke ich mal, hoffe ich mal, der Neopren auch und so. Also es macht sich schon über eine Zeit lang, wenn man regelmäßig Wettkämpfe macht, macht es sich schon bezahlt. Also dann hat man auch einen hohen Nutzen davon.
Eine andere Frage passt vielleicht zu dem, ist das noch Hobby? Mal ein bisschen provokant gefragt, ist das noch gesund, was du da machst?
Ja, die eine Frage, also ich sehe es absolut als Hobby an. Ich sehe mich so als Läufer oder als Sportler genauso wie jeder andere auch. Ich gehe ganz normal laufen, schwimmen oder Radfahren. Vielleicht ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen ausdauernder. Mir fällt es vielleicht ein bisschen einfacher über die lange Distanz, aber das sehe ich dann normal an. Gesund. Ich habe bis jetzt noch keinerlei, bis auf jetzt diese Probleme mit dem Fuß. Ich meine, bei 540 Radkilometer dürfen die schon mal auftauchen, zumal ich ja auch in den Jahren davor relativ wenig Rad gefahren bin. Aber ansonsten habe ich eigentlich gar nichts. Ich habe also weder nach einem Wettkampf Muskelkater, ich habe während einem Wettkampf keine Seitenstiche, Kreislaufprobleme, Krämpfe oder sonstige Geschichten. Es passiert eigentlich so gut wie gar nichts.
Ich meinte jetzt auch
Und
mehr so Richtung Herz-Kreislauf-System und so weiter. Ich nehme an, dass du da.
ja, ich sag mal, gerade bei solchen Geschichten kannst du dich ja sowieso nur anmelden, wenn du wirklich eine Bescheinigung von einem Arzt hast. Und da lasse ich mich auch regelmäßig richtig untersuchen mit einem Echo vom Herzen und was weiß ich, mit Belastungs-EKG und so weiter alles. Und der Arzt sieht da eigentlich gar keine Probleme. Der hat da auch kein Problem. Der ist selber Marathonläufer, der weiß, wovon er redet und der sagt, nö, also ist alles perfekt.
Ich glaube, das ist der beste Tipp, wenn man als Läufer einen Arzt sucht, sollte man sich einen suchen, der selber Marathonläufer ist.
Ja, wobei der natürlich auch kaum nachvollziehen kann, was ich da mache. Aber der kennt mich jetzt schon ein paar Jahre. Es fing ja an mit dem Sechstagelauf, wo ich eine Bescheinigung brauchte. Dann brauchte ich für den Ironman brauchte ich eine. Dann brauchte ich jetzt für die langen Geschichten eine. Für dieses Jahr brauche ich auch wieder welche. Der kennt ja meine Entwicklung, was ich gemacht habe. Und der merkt ja auch, dass es verändert sich nichts. Es wird nichts Negatives. Im Gegenteil, ich bin mit den Jahren eigentlich dünner geworden und auch noch fitter geworden. Also da spricht nicht unbedingt was gegen. Ob es langfristig gesehen sich irgendwo auf die Gelenke oder so auswirkt, das wird sich zeigen.
Na gut, da ist die Frage, was besser wäre, wenn man sein Leben lang im Liegestuhl liegt, ist das wahrscheinlich auch nicht gut für den Bewegungsapparat.
Nö, wahrscheinlich nicht.
Aber dein Bluthochdruck, nehme ich an, ist passé.
Der Bluthochdruck ist seit Jahren passé. Ja, der Blutdruck ist in Ordnung. Das ist das Schönste daran. Und ich habe den Vorteil, ich kann ganz, ganz viel essen.
Das ist eigentlich auch ein guter Stichpunkt, steht auch auf meiner Liste. Ernährst du dich auf irgendeine Weise besonders?
Eine ganze Zeit lang habe ich ziemlich darauf geachtet, wie ich mich ernähre, gerade wegen dem Bluthochdruck.
Was war da das Besondere? Oder auf was hast du
Das
da geachtet?
Wichtigste eigentlich für den Bluthochdruck einerseits ist tierisches Eiweiß vermeiden. Das heißt, ich bin Vegetarier geworden, wobei ich da jetzt auch in den letzten Jahren Ausnahmen mache.
Ich wollte gerade auf das
Der
Döner
zweite,
zurückkommen.
ja, zum Beispiel. Der zweite Punkt ist eine salzarme Ernährung.
Klar.
Und natürlich ganz klar ziemlich natürliche Ernährung. Das heißt, ganz viel Salat, Gemüse und so weiter, Rohkost, ganz viel Obst, Vollkornprodukte und all solche Geschichten. Das ist eigentlich so grundsätzlich so die Richtung, dass man da wirklich vernünftig den Körper in den Griff kriegt. Dadurch habe ich auch so viel abgenommen. Ich habe also nicht viel Gewicht verloren durch viel Sport, sondern ich habe durch Ernährungsumstellung das meiste Gewicht verloren, weit über 30 Kilo, und bin dadurch erst zum Sport gekommen.
Und das ist dir leicht gefallen, die Ernährungsumstellung?
Ja, am Anfang, wenn man sehr, sehr gerne grillt und dann das Fleisch weglassen muss, ist schon eine Umstellung. Ich habe auch gemerkt, dass ich bei meiner Ernährung früher ganz viele Sachen nachgesalzen habe. Zum Beispiel, wenn du dir einen Tomatensaft im Supermarkt kaufst, dann bin ich immer hingegangen, habe den nachgesalzen und dann auch noch Pfeffer reingetan. Wenn ich mir den heute hole, meine Geschmacksnerven haben sich so verändert, dass der ist mir zu salzig, ohne was reinzutun.
Jetzt nur mal eine Nebenbemerkung. Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der unterhalb einer Flughöhe von 10.000 Metern Tomatensaft trinkt.
Ja, das war klar. Die Tomatensaft ist doch lecker. Also man muss den nicht unbedingt nur im Flugzeug
Das
nehmen.
ist aber so ein Phänomen.
Ja, ich kenne das Phänomen. Ich krieg das dann auch mal gesagt. Ah, wieder einer. Aber ich trinke den auch so zwischendurch. Also der ist doch lecker, ist doch auch gesund.
Ja, gesund und lecker sind manchmal zwei Paar Schuhe.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Das heißt, du bist nach wie vor Vegetarier, der nicht religiös
ist. Ja, Teilzeit-Vegetarier, sag ich jetzt mal.
Und achtest du immer noch jetzt besonders drauf? Ich kann mir vorstellen, wenn man dann in Hochzeiten 20, 25 Stunden trainiert, ist es doch eigentlich relativ egal, was man isst.
Ja, egal, eigentlich nicht. Für den Bluthochdruck ist es nie egal. Ich kann also schon an meiner Ernährung feststellen, ob ich mich gut oder schlecht ernähre. Das sehe ich am Blutdruck.
Ja.
Der Blutdruck geht, wenn ich mich schlecht ernähre, also mit ganz viel Käse oder sonstigen Geschichten, geht er wirklich nach oben und ernähre ich mich gesünder, also mit viel gesunden Sachen, dann ist er wieder wesentlich besser und ich bin auch leistungsfähiger. Ich achte nicht mehr so streng drauf, weil ich eben einen riesen Kalorienverbrauch habe. Ich bin im letzten Jahr auch vom Gewicht her ziemlich weit runtergegangen durch den dreifachen Ironman. Also danach war ich schon relativ leicht. Also
jetzt hast du natürlich als Selbstständiger auch den Vorteil, du bist nicht auf irgendein Kantinenfraß oder sowas angewiesen, sondern du versorgst dich wahrscheinlich den ganzen Tag über selbst.
Ich versorge mich den ganzen Tag über selber, richtig, genau. Ich koche auch selber gerne.
Ja gut, bei den Mengen, die du verdrückst, oder ich meine, du musst ja jetzt, wenn ich so eine 20, 25 Stunden Trainingswoche sehe, isst du ja quasi doppelt dann, so vom Kalorienbedarf her.
Manche würden sagen, das habe ich mein Leben lang schon gemacht.
Nur jetzt sieht man es dir nicht mehr an.
Jetzt sieht man es mir nicht mehr an, genau. Jetzt ist es wirklich, also ich habe also wirklich, dass ich nach so solchen langen Veranstaltungen, so 24 Stunden Läufen oder so, das kann durchaus möglich sein, dass ich montags dann, also will ich dann auch zum Abendessen 3 Pizzen esse. was ja nicht schlimm ist, weil ich habe ja am Wochenende vorher so viel Kalorien verbraucht, das fällt überhaupt nicht aus.
Der Körper schreit ja wahrscheinlich danach, oder?
Der schreit danach, ja klar. Also außerdem, ich bin ja jetzt kein Mönch oder so, sondern das Leben muss ja auch noch Spaß machen. Das kann ja nicht sein, dass man dann, was weiß ich, nur am Möhrchen knabbert am nächsten Tag.
Das heißt, du trinkst auch mal ein Bierchen zwischendurch und...
Natürlich.
Was ist denn, wo wir gerade sagten, der Körper schreit danach, wenn du jetzt dich an den Dreifachen zurückerinnerst, was war dringender, schlafen oder essen?
Der Appetit am Ende war eigentlich gar nicht so groß. Die Müdigkeit war groß und was ich festgestellt habe am nächsten Tag, als ich zu Hause war, der Kopf war absolut leer. Also, wenn meine Frau mich angesprochen hat, habe ich gemerkt, so, es geht einfach durch, das ist einfach nur eine Leere im Kopf. Sie spricht mich an und das ist also, als wenn es so im leeren Raum hallen würde. So. Man ist einfach total ausgelaugt.
Ja, das wundert das jetzt auch nicht weiter. Ne? Das wundert jetzt auch nicht weiter.
Nee, das wundert auch nicht weiter, aber was mich dann gewundert hat, waren eigentlich so die Reaktionen der Menschen danach. Also, ja, dann merkt man erst, wie verrückt die Geschichte wirklich war.
Ja, du, also wenn du erzählst, klingt es ja alles so, so selbstverständlich und du stellst dich da ja und deine Leistung auch so ein bisschen unter Scheffel, aber es ist einfach für 99,9% der Weltbevölkerung unvorstellbar. Ja, da kommen viele Leute ja nicht mehr in die Nähe von. Also,
ja, schade.
Jörg, hast du so grob im Kopf, wie viele Marathons du in deinem Leben bisher gelaufen hast?
Grob, relativ exakt, glaube ich. Also Marathon, Ultramarathon und Ironman, den Marathon hinten dran zähle ich ja eigentlich auch als Marathon, sind es 77 Stück im Augenblick.
77 Stück, das heißt, das reicht selbst bei Vielläufern für ein ganzes Leben, das, was du in 4 Jahren abgespult hast.
Ja, in 5,5 ungefähr.
Verrätst du uns deine Marathon-Bestzeit?
Die liegt zurzeit bei 3,55.
Das ist ja auch respektabel, sag ich mal.
Relativ langsam, meine ich.
Ja gut, also das ist relativ...
Aber das ist okay, aber ich denke mal, die ist jetzt... wann bin ich die gelaufen? Ich glaube im Juli. Ja, im Juli bin ich die gelaufen, ne? Zwischen dem Zweifachen und dem Dreifachen.
Warst du gerade richtig schön warm, ja?
Ich war da gut in Form, ja.
Und dazu kommen dann noch so Späßchen wie zwischendurch mal ein 24-Stunden-Schwimmen und so Sachen.
Ja, wenn man das 24 Stunden jetzt nicht als Schwimmen, als Wettkampf ansieht, sondern sagt, ich will da einfach mal hin, ich teste mal ein bisschen aus und quatsch mit netten Leuten da, dann kann man das auch als Spaß betrachten, ja klar.
Wie sehen denn deine Pläne für dieses Jahr aus? Es ist ganz kurz schon mal angeklungen, aber sag doch mal, wie so ein Extremsportler, ich benutze es jetzt einfach nochmal, wie du sich das Jahr 2010 vorstellt.
Ja, also bei der Planung fange ich meistens immer mit den ganz langen Geschichten an und pack dann die kürzeren dazwischen.
Wie sie sich halt so ergeben als Trainingsläufe.
Ja, die lange Geschichte, die erste, die sich dann ergeben hatte, das war eigentlich noch, als ich gerade auf dem Weg zum Dreifachen war, da kam dann eine Information, dass es in Köln in diesem Jahr einen 48-Stunden-Lauf gibt. Da habe ich mich natürlich direkt dazu angemeldet, weil 48-Stunden-Läufe werden in der Welt ganz relativ selten angeboten. Da gibt es ganz, ganz wenige von. Und 24er habe ich, 6 Tage habe ich, eine 48er fehlt mir noch. In Köln ist schön in der Nähe im Stadion, das kenne ich. Die Leute, die da laufen, kenne ich, denke ich mal, zu 80%. Also, ja, wird wahrscheinlich Spaß machen.
Ja, die Gemeinde ist klein, das heißt, man trifft sich dann auch immer wieder.
Man trifft immer wieder dieselben, man kennt sich, man quatscht. Die helfen sich auch untereinander. Das finde ich auch beim Ultratriathlon super geil. Also, das ist da wirklich keine, das ist zwar Konkurrenz im Wettkampf, aber wenn jemand liegen bleibt oder so, da hält ein anderer Fahrer an, auch beim Radfahren, der hilft und was weiß ich nicht alles. Also eine unheimlich faire Geschichte und das macht auch Spaß und deswegen hat man da auch meistens keine Angst.
Also 48-Stunden-Lauf in Köln, was rechnest du da so an Kilometern?
Was rechne ich da? Ja, also es wäre schon schön, wenn es 300 Kilometer wären.
Am Stück. Aber da braucht man dann auch wieder Support und alles drum und dran.
Da braucht man wieder Support, wobei bei solchen Geschichten, das ist ja ein offizieller Wettkampf, das ist sogar ein World Cup, wenn ich jetzt richtig informiert bin, da gibt es ja Versorgung vor Ort, das heißt, man wird fürs Startgeld wird man auch bekocht, da gibt es eine Verpflegungsstation im Stadion rund um die Uhr, die besetzt ist, die mit allem, was das Ultraläuferherz begehrt, bestückt ist. Da muss man sich eigentlich relativ wenig Gedanken machen, man muss einfach nur laufen.
Also wieder der Vorteil an der kleinen Runde, dass man gut versorgt ist.
Ja, die kleine Runde, ja. Man kann alle 333 Meter ein Stück Schokolade essen, sozusagen. Das ist jetzt dir überlassen, sich auszurechnen, wie viel Tafel da zusammenkommt.
Das ist eine ganze Menge, glaube ich. Das ist aber nicht die einzige lange Veranstaltung.
Nee, vorher ist dann noch Pfingsten ist die Tortur de Ruhr, die der Jens Fieler aus Hagen veranstaltet. Da freue ich mich auch drauf, weil das macht Spaß. Da wird der Ruhrtalradweg komplett gelaufen. Das heißt, die Ruhr entspringt ja in Winterberg im Sauerland und geht dann komplett durchs Sauerland, durchs Ruhrgebiet bis nach Duisburg, bis zum Rheinorange. Und das sind 230 Kilometer nonstop. Da braucht man wieder einen Supporter, weil die 230 Kilometer steht nicht alle 2,5 Kilometer in Versorgungsstand.
Das heißt, da brauchst du auch Fahrradbegleitung oder Autobegleitung dann sogar?
Da habe ich einen Fahrradbegleiter, der die ganze Zeit mitfahren will.
Der braucht aber auch Sitzfleisch dann.
Für den wird's genauso hart.
Dann habe ich in deinem Blog nach dem Dreifachen gelesen, gerne auch nochmal länger. Und irgendwo war mal die Rede von einem vierfachen Ironman. Oder war es ein Fünffacher? Ich weiß es gar nicht mehr.
Also es gibt noch ein paar längere Veranstaltungen. Der längste, den ich jetzt im Augenblick kenne, ist der Zehnfache in Mexiko. Ja, vierfach, fünffach kann ich mir noch vorstellen. Zehnfach ist noch ein bisschen weiter weg.
Noch.
Und vor allen Dingen auch von der Entfernung. Also bis nach Mexiko fahren, das ist für mich schon mal eine Hürde. Wenn er hier in Deutschland wäre, wäre die Überlegung eine etwas andere. Aber wenn du nach Mexiko fliegst und stellst fest, du hast was vergessen, ist das ziemlich ärgerlich. Also für mich ist bei solchen Geschichten immer der größte Stress, alles zusammenzupacken und irgendwie dahin zu kommen. Wenn ich vor Ort bin und weiß, wo alles ist, dann, dass ich den Wettkampf im Kopf planen kann, dann werde ich ruhiger. Also sobald der Startschuss fällt, werde ich ruhiger. Ich werde nicht nervöser, sondern ruhiger. Ich weiß nicht, vielleicht geht es anderen genauso, aber...
Das geht mir eigentlich genauso. Vorher ist immer so, habe ich alles, bin ich gut vorbereitet, tralala. Ja.
Und gerade beim Triathlon, wer schon mal einen Ironman gemacht hat, weiß, ich muss die ganzen Kleiderbeutel packen, wo kleide ich mich was um, habe ich alles bei, habe ich alles drin, wie wird das Wetter und was weiß ich nicht alles.
Ich habe einmal einen Triathlon, ich war Streckenhelfer und das war schon beeindruckend, was da einfach an Material auch bewegt wird, jetzt ja. Von Rädern und Kleidersäcken ja. Und so weiter angefangen.
Ja, wenn man sich so überlegt, dass bei so einer Geschichte wie Ironman Frankfurt, der Radpark, dass da Millionen rumstehen.
Ja, das würde sich schon lohnen, ne?
Ja, das ist schon ein Hammer. Da kommt schon richtig Geld zusammen.
Wenn ich jetzt die gute Fee wäre und du dürftest dir eine Veranstaltung wünschen, wo wäre die, welche wäre das, was ist so deine nächste absolute Traumveranstaltung?
Badwater.
Erklär mal, Name ist mir geläufig, aber ich kann gerade nichts damit verbinden.
Der Badwater Ultramarathon ist ein Lauf im Tal des Todes. Eben vom tiefsten Punkt der USA, nämlich von Badwater auf den Mount St. Helens, wenn ich mich nicht irre, so heißt er, glaube ich, geht über 216 Kilometer, wenn ich jetzt richtig liege. Und findet natürlich im Juli statt, wenn es da am heißesten ist. Da kann man sich auch nicht anmelden, da kann man sich nur bewerben für. Da braucht man auch wieder Supporter, die dafür sorgen, dass man sozusagen bei dem Lauf am Leben bleibt.
Das heißt, du läufst
ordentlich Kühlung.
Das heißt, du läufst durch die Salzwüste bergauf.
Durch die Salzwüste, durch bergauf und vor allen Dingen bei Tagestemperaturen zwischen 50 und 60 Grad.
Bist du so ein Hitzeläufer oder?
Weiß ich nicht.
Aber das wäre so deine Traumveranstaltung.
Weiß ich nicht, aber man muss sich ja irgendwo Ziele setzen und das ist, glaube ich, eine Herausforderung.
Okay, die gute Fee notiert mal, wenn ich eine finde.
Ja, ich meine, die Fee kann ja auch Supporter ranbringen, weil das ist eine Geschichte, die dann auch vom Geld her so zwischen 8.000 und 10.000 Euro mit allem drum und dran kostet. In die USA fliegen, ein Auto, die ganzen Supporter, den ganzen Aufwand, den man da betreiben muss, ist dann schon eine größere Geschichte.
Vielleicht
und vor allem, man kann sich da nicht anmelden, man kann sich nur bewerben und wird dann ausgewählt aufgrund der Wettkämpfe, die man vorher gemacht hat.
Na gut, das ist ja dreifacher Ironman schon mal eine ganz gute Empfehlung, oder?
Das ist eine ganz gute Empfehlung, ja.
Eine Sache haben wir jetzt so ein bisschen ausgespart bei deinen Plänen für 2010. Das ist eine Sache, die, wenn ich recht informiert bin, du selber mitorganisierst, der Kulturrun 2010.
Ah, genau. Das stimmt. Das haben wir im letzten Jahr gemacht. Das hat sich recht kurzfristig ergeben. Sozusagen eine Schnapsidee, stimmt nicht, eine Bieridee. Ich habe im Biergarten gesessen, hier um der Ecke ist ein Hostel, wo ich eigentlich im Sommer gerne bin und auch mal ein Bier trinke. Und habe dann mit der Besitzerin, mit der Christina, über Sidejogging gequatscht. Und wir kamen irgendwie so, wie man so schön beim Quatschen von Hölzgen auf Stöcksen kommt, kamen wir dann zu dem Thema Ruhr 2010, was ja jetzt hier im Ruhrgebiet ein Riesenthema ist, nämlich die Kulturhauptstadt Europas. Und die Christina sagte dann, es wird mir einfach viel zu wenig zum Thema Kultur gemacht und so. Und ich sagte dann, es gibt in dem Bereich, es gibt 24-Stunden-Läufe als Benefizveranstaltung für krebskranke Kinder und solche Geschichten. Wir könnten doch auch mal für einen kulturellen Zweck laufen. Und so entstand die Idee zum Kulturrun. Und dann gab es noch zufällig ein passendes Ziel, nämlich das Projekt Schachzeichen, was im Rahmen der Ruhr 2010 stattfindet, wo dann über jeder ehemaligen Zeche im Ruhrgebiet ein gelber Ballon aufgehängt werden soll. Also das muss man sich, ich glaube, optisch vorstellen. Das Ruhrgebiet, 400 Ballons, die dann hängen, so in 70, 80 Meter Höhe. Das ist also ein riesiges Kunstwerk.
Wir verlinken das. Es gibt eine Homepage dazu. Ich stelle das in die Shownotes rein.
Genau.
Ich habe nur Bilder gesehen. Das sah schon toll aus. Es gab ja so Tests quasi, ne?
Es gibt Tests, genau. Wir hatten auch den Ballon vor Ort. Und da haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir einen 24-Stunden-Lauf mit einem schönen Rahmenprogramm. Und laufen dann halt dafür um einen dieser Ballons, weil Ruhr 2010 hat wie alle Geschichten meistens an den vielen Ecken Kanten nicht überall das Geld. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es dafür. Und haben also dann innerhalb von 8 Wochen einen 24-Stunden-Lauf organisiert mit einem Rahmenprogramm von 10 oder 11 Bands, mit Kinderbespaßung, mit Läufern, mit Sponsoren und haben dann auch tatsächlich einen Ballon zusammengekriegt und hatten Riesenspaß.
Das heißt, du finanzierst hast finanziert letztes Jahr über den Kulturrun einen dieser Ballons?
Einen dieser Ballons, genau.
Und dieses Jahr findet er wieder statt, der Kulturrun?
Dieses Jahr, wir haben gestern Abend zusammengesessen und geplant, dieses Jahr findet er wieder statt. Dieses Jahr laufen wir dann nicht für Schachzeichen, sondern dieses Jahr laufen wir für soziale bzw. kulturelle Projekte hier in der Stadt, die unterstützenswert sind. Einerseits, um erstens den Geld zukommen zu lassen, auch andererseits werden wir uns Projekte aussuchen, die auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen, dadurch, dass wir da, also wir haben durch den Kulturrun ganz, ganz viel Presse gehabt, ganz, ganz viel Rummel gehabt. Wir hatten zum Beispiel den Bundestagspräsidenten Norbert Lammer als Schirmherr und wir hatten auch den Fritz Bleitgen von Ruhr 2010 vor Ort, den Oliver Scheidt, der andere Geschäftsführer von Ruhr 2010. Wir haben also riesen PR gehabt und dann kann man natürlich auf kleine Projekte aufmerksam machen und dadurch kriegen die ja natürlich auch weiterhin noch Unterstützung.
Das heißt, das ist so ein Wort, das ich mir anfangs verkniffen habe. Du bist ja fast schon Medienprofi, du hast ja schon auch eine gewisse Präsenz, sage ich jetzt mal, zumindest im lokalen Bereich.
Ja, ich hatte im letzten Jahr durch die ganzen Geschichten, die ich gemacht habe, habe ich hier in Oberhausen ganz oft in der Zeitung gestanden und auch irgendwann mit dem WDR gefilmt und so. Und wenn ich dann sage, ich mache so einen 24-Stunden-Lauf, dann glaubt man mir das, weil so unter dem Motto, der ist eh verrückt, stand ja auch in der Zeitung, wie verrückt muss man sein, um sowas zu machen, dann ist das glaubhaft. Und dann kann man auch den Leuten sagen, wir machen jetzt mal hier einen 24-Stunden-Lauf, wir machen den auch in 8 Wochen. Die sagen zwar alle, bist verrückt, aber wenn dann einer macht, dann du. Und ja, so ist das halt entstanden und dann hören die Leute dir auch ein bisschen anders zu.
Und wir
hatten eine riesen Resonanz und deswegen machen wir es dieses Jahr wieder.
Ich werde auch entsprechend verlinken, das heißt, wenn sich jemand für den Kulturrun interessiert, ist der Link dann auch bei der Radiofolge
gerne
zu finden. Nein, ich meine...
gerne, darf auch jeder gerne vorbeikommen und auch laufen.
Ist ja ein schönes Projekt und vielleicht, wenn ich in der Nähe bin, wer weiß.
Ja, komm einfach vorbei.
Jörg, wir quatschen schon eine ganze Weile, wir sollten so langsam zum Schluss kommen. Eine Frage von mir an dich, ich bin so jemand, der gerade seinen ersten Marathon hinter sich gebracht hat. Warum sollte ich Ultra laufen? Warum sollte ich über 42 Kilometer hinausgehen?
Warum solltest du Ultra laufen? Ja, also wenn du die Frage dir selber nicht beantworten kannst, dann weiß ich das nicht.
Wartet jenseits der 42 Kilometer irgendwas auf mich, was ich auf den ersten 40 nicht gesehen habe?
Sagen wir mal so, es gibt einen ganz entscheidenden Vorteil für den Kopf, den ich den Leuten immer wieder erzähle. Ich sage, also ich versuche nie, jemanden dazu bekehren, Ultra zu laufen oder Marathon zu laufen oder sonst was. Ich finde, jeder, der sich bewegt und einen Kilometer macht, der ist schon klasse. Der hat schon gewonnen. Aber wenn du wirklich mal einen Ultra gemacht hast, dann ist anschließend der Marathon nur noch ein Marathon. Jetzt kannst du noch drüber lachen, wenn du den Ultra gemacht hast, dann weißt du, was ich meine.
Ich glaube, da werde ich aufgrund mangelndes Talents nie wirklich hinkommen an die Stelle, deshalb stellt sich die Frage eher theoretisch.
Du musst einfach nur ruhig laufen. Also du musst ja nie auf Zeit laufen. Ich empfehle den meisten, um sowas auszuprobieren, geht mal irgendwo zu einem 24-Stunden-Lauf hin, guck dir einfach die Stimmung an und lauf. Lauf so viel, wie du laufen kannst und wie du Lust hast. Du musst nicht schnell rennen, du hast 24 Stunden Zeit, du hast keine Zeitvorgaben, du wirst nicht rausgenommen, nichts. Wenn du meinst, du willst 20 laufen, lauf 20, wenn du meinst 30, lauf 30 und wenn du 50 laufen willst, lauf 50. Und du wirst bei den meisten Menschen feststellen, die laufen viel mehr, als sie früher gedacht haben, weil so ein 24-Stunden-Lauf eine ganz eigene Atmosphäre hat, der ist unheimlich spannend, der reißt auch mit, vor allem, weil du bei so einem 24-Stunden-Lauf ja auch mit dem Ersten, mit dem Führenden laufen kannst, mit dem quatschen kannst. Das kannst du ja zum Beispiel mit dem Heile in Berlin nie machen.
Wenn ich nicht Radfahre, nicht, ne?
Nee, wenn du nicht Radfährst, nicht und wahrscheinlich wird er auch nicht mit dir quatschen. Aber da kannst du es zum Beispiel machen und da wachsen viele Leute über sich hinaus. Also wir hatten beim Kulturrun jemand, der ist seinen ersten Halbmarathon gelaufen, der das morgens noch nicht wusste, jemand, der seinen ersten Marathon gelaufen ist und einige, die erst mal 100 Kilometer gelaufen sind und einige, die auch weit über 100 Kilometer dann ihre Bestleistung gelaufen sind. Obwohl, das hat sich ergeben.
Also du erzählst das mit so einer Begeisterung, dass ich ja dann doch fast wieder versucht werde. Mal sehen, vielleicht fange ich mal mit einem 6-Stunden-Lauf an, das ist ja auch
schön. Den Punkt kenne ich, da sagen die meisten Leute immer zu mir, unterhalte ich nicht mit dem Yogi, weil dann läuft ein Ultra.
Mal sehen.
Ja, aber du hast natürlich bei so einem 24-Stunden-Lauf den Vorteil, du kannst mal in der Nacht laufen, du kannst dann feststellen, wie fühlt sich das an, wenn ich wirklich richtig durchs Dunkle laufe, wie fühlt sich das an? Wenn ich um 3 Uhr morgens laufe, habe ich dann wirklich ein Tief? Werde ich richtig müde oder werde ich nicht müde? Du kannst zwischendurch Pause machen, du kannst essen, du kannst feststellen, wie läuft es sich dann, wenn ich was ich einen Döner gegessen habe und anschließend weiterlaufe. Kannst du dann alles ausprobieren. Beim Marathon wird das nie jemand ausprobieren. Bei einem 24-Stunden-Lauf kannst du alles ausprobieren. Du kannst dich in ganz vielen Facetten kennenlernen persönlich und im Prinzip kannst du ja eigentlich nur dadurch gewinnen.
Sicher, verlieren kann man eigentlich nichts. Das ist schon richtig. Gut, Jörg, war ein nettes Gespräch. Hast du weise letzte Worte an die Hörerinnen oder Hörer?
Ja, einfach Spaß beim Laufen haben. Das ist das Wichtigste. Den sollte man nicht vergessen. Man sollte es nicht alles zu eng sehen und nicht zu verbissen sehen, sondern einfach Spaß haben, weil dann kommt der Rest, glaube ich, ganz von alleine.
Das ist das beste Schlusswort, was man sich überhaupt wünschen kann. Ich danke dir für das lange, aber spannende Gespräch und denke, es wird den Hörern auf jeden Fall gefallen.
Gerne, hat mir auch viel Spaß gemacht.
Diese Folge von laufradio.de wurde produziert von Lars Bernstein. Das Team von laufradio.de freut sich jederzeit über Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik und natürlich auch über Lob. Entweder über unsere Website unter http://laufradio.de oder an unsere E-Mail-Adresse team@laufradio.de. Die Musik dieser Folge stammt von Mevius Music Alley, zu finden unter music.mevio.com. Der Künstler heißt Frank Rosiak, das Lied heißt Running Free. Diese Folge von laufradio.de sowie alle anderen Folgen stehen unter einer Creative Commons Lizenz. Weitere Informationen sind auf der laufradio.de Homepage und unter creativecommons.org zu finden.